Ist nicht so struppig wie das vorhergehende von meinem Bruder. Vielleicht auch nicht so dramatisch. Eine Frucht aus vielen Früchten. Und wahrscheinlich habt ihr schon Ahnung, von was ich heute reden möchte. Ist das Bild schon an der Wand? Ja, okay. Da wird auch geschnitten. An dem Bild sehen wir einen Weinbauer, der beschneidet mit so einer Schere. Und um das geht es zum Teil auch. Und auch um die Quelle des Lebens für unsere der Freudequell, Jesus, unser Freudequell. Aber nicht nur, damit wir selber uns besser fühlen, sondern damit wir Frucht bringen können. Und darum ist heute das Thema erwählt, um Frucht zu bringen. Und es geht um einen Weinberg, um einen Weinbauer. Es geht um den Weinstock, den wahren Weinstock. Es geht um die Reben, es geht um das Fruchtbringen. Und ich hoffe, dass wir irgendwie jeder heute auch etwas mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob wir schöner werden oder besser, aber hoffentlich fruchtbar für den Herrn. Und das Problem manchmal ist, dass wir so viel wissen. Ich bin ganz sicher, dass die meisten oder wahrscheinlich alle von uns das Gleichnis kennen. Im Johannes 15, ein sehr, sehr wichtige Unterweisung. Es ist eigentlich die letzte Unterweisung, die Jesus gegeben hat vor der Kreuzigung. Noch auf dem Weg, praktisch also nach dem Johannesevangelium, nach diesem Abschiedsessen, wo dann auch der Judas weggegangen ist, oder hat Jesus sich auf den Weg gemacht nach Gethsemane und hat seine Jünger mitgenommen und wahrscheinlich unterwegs hat er ihnen dieses Anschauungsmaterial oder diese Lektion noch erteilt, die ganz, ganz wichtig ist auch für uns. Aber es ist gut, dass wir einfach diese Umstände in Betracht ziehen. So wie heute das Volk Israel in großer Bedrängnis ist und die Welt aufgewühlt. Aber in diese Situation hinein dürfen wir eben nicht vergessen, dass wir berufen sind, um Frucht zu bringen. Nicht nur um unsere eigenen Probleme so weit wie möglich zu lösen oder vielleicht irgendwelche Überlebensstrategien zu entwickeln, sondern wir sind berufen, um Frucht zu bringen mit dem Herrn oder durch den Herrn auch. Wer von uns kann so eine Frucht schaffen? Hat hier jemand, der weiß, wie man so eine schöne Traube herstellt? Wir sind doch eine Entwicklungsnation, eine Ingenieurnation, die Deutschen, die erfinden so viel Sachen. Hat schon einer oder irgendein Labor so eine Traube hergestellt oder einen Apfel oder irgendeine Frucht? Wahrscheinlich eine banale Frage, natürlich nicht. So Frucht kann nur wachsen, wo ein Weinstock ist, der dazu da ist, die Frucht hervorzubringen. Kann nur durch die Natur, durch die göttliche Schöpfung letztlich entstehen. Und so gibt es ja so viele Dinge, so viele Anschauungsmaterial in der Natur. Und Jesus hat immer wieder diese natürlichen Begebenheiten des Alltags gebraucht, um wichtige Lektionen zu erteilen. Wie entsteht so eine Frucht? Lesen wir mal das Gleichnis vom Weinstock und der Rebe. Wir gehen da Stück für Stück durch diesen Text und wollen einfach einige Dinge auch für uns jetzt wieder neu uns zu Herzen nehmen, was der Herr an uns auch tun möchte. Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock. Das ist das zweite Bild, ja. Ist schon gekommen oder noch nicht? Das Problem ist, dass man von hier aus das nicht sieht und ich habe nicht mehr... Genau. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, wer in mir bleibt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Lasst uns da ein bisschen darüber nachdenken. Jetzt muss ich schauen, ob mir das erste wieder da ist. Nein. Jetzt. Oh, irgendwie klappt das nicht so ganz. Jetzt haben wir das erste wieder. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Gott hatte ja schon einen Weinberg. Auch Israel wird als Weinberg Gottes bezeichnet. Wir können vielleicht ganz schnell in die Propheten, zum Prophet Jesaja gehen, in Kapitel 5. Gerade jetzt, wo wir so mit Israel beschäftigt sind, auch ein Stück weit, ist das vielleicht noch hinweisend auch, was da geschieht. Im Jesaja 5, die ersten paar Verse, ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von den Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte. Aber er trug schlechte, die alten Übersetzungen sagen, trug Härlinge oder saure Früchte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem, ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiteres tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber trug nur schlechte oder nur saure Trauben? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich gehe nicht größer auf den Text ein, aber wir haben da schon im Alten Testament das Bild des Weinberges und Gott redet hier durch den Propheten praktisch, wie er einen Weinberg gesetzt hat, gepflanzt hat, hat alles gemacht, was nötig ist und was möglich ist. Und wozu hat er diesen Weinberg gepflanzt und gepflegt, um Früchte daraus zu bekommen. Auch heute ist ja alles, was gesät und gepflegt wird in der Landwirtschaft oder im Rebbau und so, ist, dass letztlich Frucht daraus entsteht. Nicht so, nur weil man das gern macht. Ich denke, ein guter Bauer tut seine Arbeit gern und ist sehr interessiert. Sehr interessant, aber letztlich will er Frucht davon haben. Auch Gott hat da einen Weinberg gepflanzt und wollte Frucht sehen, aber er gab saure Früchte. Und dann heißt das, Gott hat die Zäune abgebrochen, hat ihn sich selber überlassen. Und wir wissen auch aus der Geschichte Israels, wie viel Not daraus entstanden ist, dass sie nicht dafür gebraucht werden konnten, wo Gott sie eigentlich bestimmt hatte. Gott hatte dann Abraham, das ging auf Abraham zurück, aus dem fernen Mesopotamien nach Kanaan geschickt und er ist eigentlich dieser edle Weinstock und daraus Gott ein Volk für sich ziehen wollte und es gezogen hat und das bis heute eben eine Geschichte hat, bis heute aber viele noch fern sind. Kürzlich haben wir gerade einen Vortrag gehört noch über Israel Und diese ganze Situation, das war noch kurz vor diesem Überfall, jetzt vor einigen Wochen, hat der Referent gesagt, in Israel es gibt keine Lösung. Das ganze Palästinenser-Problem, das hat keine Lösung. Und es scheint, dass Gott Israel in eine Sackgasse führt, bis sie den sehen, den sie durchstochen haben, bis sie Jesus erkennen, der da zu ihnen gesandt worden ist und verworfen worden ist. Das ist also eine ganz dramatische Situation. Und Jesus hat ja dieses Bild hier, jetzt wieder zurück zum Weinstock, gebraucht. Ich bin der wahre Weinstock, der wirkliche Weinstock. Gott hat einen neuen, edlen Weinstock gepflanzt, damit er Frucht bringt. Und hier sagt Jesus dann, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ist der Besitzer im Prinzip, der das gepflanzt hat und der das gepflegt hat. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Das kennt man aus dem Weinbau. Die Reben müssen geschnitten oder beschnitten werden, müssen, was zu viel Triebe sind, die nicht Frucht bringen, die müssen weg, damit die anderen Frucht bringen können. Er nimmt jede weg, aber jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Auch das können wir aus dem Weinbau oder aus dem Obstbau erkennen, dass nur gewisse Zweige Frucht bringen, wenn zu viele da sind. Oder gerade die Senkrechten, ich habe im Obstbau gearbeitet früher, da gab es so Triebe, die senkrecht gegen den Himmel geschossen sind, so Schößen, so schnelle, die musste man wegschneiden, die haben keine Frucht gebracht. Allerdings ist beim Wein und bei der Rebe ist ja so, dass die neuen Zweige, die neuen Triebe, die jetzt oder im Frühling wachsen, das sind die Fruchttriebe. Und auch die müssen beschnitten werden, damit sie nicht nur Frucht bringen, sondern mehr, viel Frucht bringen zu Gottes Ehre. Jesus hat ja dann gleich eigentlich die Interpretation oder die geistliche Belehrung dazugegeben. Und darum sagt er schon, redet er gleich von, ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, der echte Weinstock, der wahre Weinstock. Und ihr seid die Reben. An euch darf die Frucht wachsen. Die Frucht wächst nicht am Holz des Weinstocks, der eigentlich mehr so ein unscheinbares Gewächs ist oder eigentlich ein kleiner Stamm. Es ist nicht wie ein großer Baum, den man brauchen kann für irgendwas, sondern es ist eigentlich ein kleiner, unscheinbarer Stamm. Und daran wachsen diese Reben, die dann Frucht tragen. Also es ist eine Zusammenarbeit vom Weinstock und von den Reben. Aber der Saft kommt von dem Weinstock. Ihr seid schon rein. Hören wir hier eben von dem Beschneider, der die Reben beschneidet, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das ist auch so eine eindrückliche Aussage Jesu, so fast wie bei der Fußwaschung, wo er gesagt hat, ihr seid schon gebadet. Hat zu den Gläubigen, den Jüngern hat er gesprochen. Damals hat er noch gesagt, aber nicht alle. Da war der Judas noch mit dabei. Hier ist der Judas nicht mehr dabei und er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Da sehen wir die Macht des Wortes, das Wort Gottes, das Evangelium, das ihnen Jesus präsentiert. Und für uns auch ist das Wort des Evangeliums die Erleuchtung, die Kraft, die uns zu Gott bringen kann und uns formen will, uns den Glauben, eine Grundlage für den Glauben geben kann. Darum ist das Wort Gottes so wichtig, oder letztlich ist das Wort Gottes in Christus personifiziert. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wir sehen hier die reinigende Kraft des Wortes Gottes. Und darum brauchen wir, wenn wir Frucht bringen wollen, ist ja eine ganz wichtige Angelegenheit, dass wir im Wort bleiben, und da kommen wir noch drauf dann. Und jetzt im vierten Vers, bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich aus selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Viele denken vielleicht, ja, das mit dem Fruchtbringen ist ja wieder so ein Druckmittel. Wieder was man noch machen muss. Wir haben festgestellt hier, in Europa, in der Schweiz und auch in Deutschland, denke ich, so sind viele Menschen irgendwie wie überbeansprucht oder fühlen sich dauernd unter Druck. Man kommt nicht nach mit allem, was man sollte. Man ist alles so schnelllebig und so. In einer Bibelstunde, die wir hatten, haben wir mal übers Gebet gesprochen. Und wir sind dann drauf gekommen, wer betet mit seinem Ehepartner. Und es ist dann nicht so klar rausgekommen. Und eine Frau hat dann gleich protestiert und gesagt, ja, jetzt muss man da auch noch Druck draufsetzen, man muss beten miteinander. Und vielleicht denken wir heute, ja, jetzt müssen wir sollten Frucht bringen, mehr Frucht bringen. Aber was interessant ist, die Früchte können wir ja nicht machen. Wir können die Frucht nicht produzieren wie ein Auto oder wie eine Maschine oder irgendein Apparat, was eben heute in den Firmen geschieht, sondern die muss wachsen. Die muss gewisse Konditionen haben, damit sie wachsen kann. Und die sind hier gegeben. Der Weinstock ist Jesus, nicht wir sind der Grund. Nicht an uns wächst in dem Sinn von selber die Frucht, sondern wir müssen, was eigentlich das ganze Ziel dieser Belehrung ist, wir müssen am Weinstock bleiben. Von ihm kommt der Saft, von ihm kommt das Leben. Wir müssen nicht produzieren von unserer eigenen Kraft. Aber was Jesus hier klar sagt, als Gebot im Prinzip, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Es ist eine Beziehung, die da entstanden ist. Gleich wie die Rebe nicht von sich aus selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und das ist eigentlich sehr, wenn man es nur einfach praktisch diesen Weinstock bedenkt, ist das eigentlich sehr logisch, wenn der irgendwie gebrochen wird und die brechen leicht ab, diese Triebe am Weinstock, dann kann der Saft nicht mehr fließen, dann wird nichts mehr kommen, wird er vertrocknen und wird weggeworfen. Zum nächsten. Jetzt muss ich wieder schauen, ob das nächste gekommen ist. Jetzt sind wir wieder immer noch am gleichen. Jetzt. Ich habe gedacht, ich mache es mir einfacher, wenn ich das kopiere und dann bei mir hier habe. Aber vielleicht wäre es doch mit dem Computer einfacher gewesen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Eigentlich ist das sehr einfach zu verstehen. Die Frage ist, was bedeutet das Bleiben in Christus? Es geht dann weiter, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Das haben wir schon gesagt, wenn keine Verbindung ist zum Stock, dann wird das vertrocknen. Die Blätter fallen ab und es bringt gar nichts mehr. Es geht hier wahrscheinlich nicht um das Verlorengehen von Gläubigen. Es ist auch nicht das Thema, sondern es geht um die Logik dieses ganzen Vorgangs. Um Frucht zu bringen, müssen wir in Christus verwurzelt bleiben. Da kommen noch mehr drauf, was es bedeutet. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, da sehen wir schon mal die Interpretation, die Jesus selber gibt. Mein Wort in euch bleibt und meine Worte in euch. Also ihr im Wort und ich in euch im Wort, das Wort, das bei euch bleiben soll. Wir sehen hier wieder die Wichtigkeit vom Wort Gottes und ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend. Wir sind ja hier eine biblische Gemeinde, aber wir sehen mehr und mehr, wie das tägliche Bibellesen gar nicht mehr Gewohnheit ist von vielen Gläubigen heute. Man denkt, man hat keine Zeit oder man hat es halt im Handy und schaut noch schnell auf dem Weg zur Arbeit noch schnell einen Vers an oder so. Aber das wirkliche Zeitnehmen fürs Wort Gottes kommt oft sehr zu kurz. Und darum ist auch die Verbindung mit dem Herrn irgendwie sehr oberflächlich. Und Jesus sagt ja, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibe, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und hier haben wir das Element des Gebets, und zwar eine großartige Verheißung. Zweimal kommt das in diesem Text zur Geltung in dieser Weise, dass wir beten dürfen, bitten, was ihr wollt. Das ist ja ein Thema, das immer wieder auch zur Sprache kommt. Und sagen wir, ja, der Herr Jesus hat gesagt, unser Gebet wird erhört, ja, aber. Und dann kommen alle unsere Erfahrungen, wo es nicht einfach sich alles so gelöst hat in einem Moment. Aber hier sagt der Herr ganz klar, ein Resultat von unserem Bleiben im Herrn, im Wort und im Herrn, dürfen wir auch im Gebet bleiben und dürfen damit rechnen, dass Gott unser Gebet erhört. Und wir dürfen auch darum beten, dass wir fruchtbare Zweige sein dürfen, dass wir Frucht bringen dürfen, nicht nur etwas Frucht, sondern viel Frucht, die den Vater verherrlicht, wie es da im Vers 8 dann kommt. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wir kommen nachher drauf, was die Frucht bedeutet. Ich habe jetzt im nächsten Blatt. Ah, jetzt ist wieder ganz weg. Einiges, was das Bleiben bedeutet. Bleiben in Jesus. Ich habe dort es geht da hauptsächlich um die Beziehung. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Gott ist treu. Wir kennen den Vers aus 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die Voraussetzung für ein fruchtbares Leben, dass wir wissen, wir sind berufen zu einer Gemeinschaft mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt geht der Text weiter. Bis jetzt haben wir das Thema Frucht bringen gehabt, durch das Bleiben in Jesus. Es geht um die Gemeinschaft, das zu ihm kommen, von ihm abhängig sein, im Wort bleiben, im Gebet, das Gebet zu leben auch. Und jetzt im zweiten Teil dieses Abschnitts da vom Weinstock und den Reben haben wir eigentlich hauptsächlich das Wort Liebe. Wir werden jetzt sehen, wie Liebe jetzt eigentlich zum Zug kommt. Und wir können uns Gedanken machen, was das bedeutet in diesem Zusammenhang. Also im Vers 9 lesen wir weiter jetzt im Text. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Hier haben wir ein weiteres Bleiben. Bleibt im Wort. Das Wort soll in euch bleiben. Und hier sagt Jesus, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Den letzten Vers lassen wir noch für nachher. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Hier haben wir das Vorbild der Liebe, der Vater und der Sohn. Jesus sagt da immer wieder, so wie ich mit dem Vater, so ich mit euch. Wir werden mit Jesus möchte in diese Gemeinschaft, diese Liebesgemeinschaft mit dem Vater uns mit hineinnehmen. Die wirkliche Gemeinschaft mit Gott und durch Jesus Christus ist, diese Teil zu werden von dieser Gemeinschaft, die Gott der Vater mit seinem Sohn lebt und Jesus immer wieder ausgedrückt hat. Dass er nur redet, was er hört vom Vater. Das, was er dem Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. Gerade im Johannesevangelium wird da sehr viel erwähnt. Da sehen wir dieses Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes. Später oder im Kapitel vor diesem 15. und nachher kommt ja dann hauptsächlich die Lehre auch vom Heiligen Geist noch zum Zug. Und ich denke, dass dieser Lebenssaft, der vom Weinstock kommt zu den Reben, ist ja letztlich die Kraft des Geistes Gottes. Wir sind da hineingenommen in diese Familiengemeinschaft Gottes. Und das, darum müssen wir da drin bleiben, damit wir Frucht bringen können, sonst wird's nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun, haben wir vorher schon gelesen. Wir können vieles unternehmen, aber nicht wirklich tun, was bleibt, was einen Wert hat und was Gott ehrt. Und das ist besonders in der Missionsarbeit. Man kann sehr viel tun. Man kann alles Mögliche unternehmen, aber nicht alles bringt Frucht für Gott. Nur wenn es durch den Herrn gewirkt ist. Und so soll es auch in unserem Leben sein, in unserem Alltag, in allem, was wir tun, dürfen wir dieses Prinzip haben, denken, wie können wir Frucht bringen für Gott? Wir müssen alle müssen arbeiten, wir müssen junge Leute zur Schule gehen, wir haben vieles zu tun vielleicht, aber wenn das eine Priorität wird, wir sind hier, um Frucht zu bringen für Gott, dann hat das Leben nochmal eine ganz andere Perspektive. Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Hier haben wir das ist eigentlich der Beweis der Liebe, der Gehorsam ist. Jesus hat die Gebote seines Vaters gehalten, weil er Gott, seinen Vater, geliebt hat oder liebt. Ist in dieser Liebesbeziehung und ist es ganz natürlich, dass er sich nach seinem Wort richtet. Und dann der Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Wir sehen, das ist keine traurige Angelegenheit, keine krampfhafte Angelegenheit, sondern die Frucht der Liebe und dieser Beziehung der Liebe mit Gott ist letztlich Freude, echte Freude. Der Herr möchte, dass wir ein freudiges Leben führen dürfen. Ein Stück weit ist auch eine Frucht des Lebenssafts, das von Gott kommt. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das Gebot der Liebe, also die Liebe ist auch ein Gebot. Jesus gebietet hier. Wir wissen, dass heute viele Leute haben nicht mehr gern, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Wir wollen unsere Freiheit, denn das hat man ja gesehen in dieser ganzen Situation von der Pandemie, wie man da plötzlich beschränkt worden, beschnitten worden ist, ein Stück weit in den Freiheiten und in den Möglichkeiten, in der Selbstbestimmung. Das wird dann gleich schwierig. Und gebieten und gehorchen ist nicht mehr ein Wort, das sehr groß geschrieben ist. Selbst in der Erziehung der Kinder. Und wir haben schon die Frucht davon. Jesus sagt hier ganz klar, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also in dieser Gemeinschaft Gottes, in der Gemeinschaft der Liebe, haben wir auch ganz bewusst dieses Gebot anzunehmen. Die Liebe ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern ist auch ein Gehorsamsschritt. Es wird uns geboten, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und das wird dann erst richtig kritisch, wenn Jesus dann noch sagt, sogar die Feinde zu lieben. Das geht nicht über das Gefühl, sondern es geht ganz gegen das Gefühl. Und trotzdem ist es ein Gebot vom Herrn. Es ist eine Frucht letztlich eines Lebens, das verbunden ist mit dem lebendigen Gott. Jesus hatte das alles vorgelebt. Er ist der wahre Weinstock, aber andererseits ist er auch der durch sein Leiden und sein Leben ist so viel Frucht entstanden. Wir sind seine Frucht. Wenn wir heute hier Menschen sind, die sagen können, wir haben Jesus aufgenommen, wir sind durch ihn gerettet, er hat unsere Sünden vergeben, dann ist das Frucht aus dem Leben und aus dem Sterben und Auferstehen Jesu. Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist das Größte, was jemand tun kann für einen Freund, ein Beweis der Freundschaft, wenn einer sein Leben gibt für seine Leute, seine Freunde. Und wir wissen auch, genau das hat Jesus getan. Nur ein paar Stunden später, nachdem er dieses Gespräch hatte mit seinen Jüngern, nennt er sie noch Freunde. Einerseits sind sie Diener und andererseits sind sie Freunde. Der nächste Vers erstaunt auch sehr. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Warum sollen wir das tun? Weil wir in Liebe verbunden sind und weil wir sehen, dass das Beste, was wir tun können, ist, mit dem Herrn verbunden zu bleiben und ihm zu gehorchen. Und so haben wir auch hier ein Stück weit, geht's über hier, dass Jesus als Herr, als Kommandant ein Stück weit spricht zu seinen Jüngern. Wir sehen es dann im letzten Vers noch. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Freund Jesu zu sein, ist ein großes Vorrecht, dass er uns Freunde nennen will. Und er beschreibt auch, was das für ihn bedeutet oder für die Jünger bedeutet. Der Freund weiß, was sein Herr tut. Der Sklave weiß das nicht, dem wird befohlen. Der muss sich unterwerfen. Wir haben ja jetzt die islamische Kultur mehr und mehr vor Augen und mitten unter uns. Und Islam ist ja Unterwerfung. Gott fordert Unterwerfung. Aber nicht eine freundschaftliche Unterwerfung, sondern eine herrschaftliche Unterwerfung. Eine gezwanghafte Unterwerfung. Und wir haben einen Herrn, der erste und höchste Herr ist. Und er bietet uns die Freundschaft an, indem er sagt, ich lasse euch wissen, was ich tue. Ich weiß, warum ich euch gebiete und wohin ich euch schicke und was ich von euch verlange. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freund genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Hier sehen wir die Interpretation der Freundschaft Jesu. Ich habe euch alles weitergegeben. Ihr wisst Bescheid. Ich habe euch mit hineingenommen in diese Gedanken und dieses Wirken Gottes. Freund Jesu zu sein, wie ich gesagt habe, ist ein Vorrecht. Freunde sein, aber nicht Kumpel. Es gab vor Jahren ein Buch, das hieß Guten Morgen, Heiliger Geist. Ja, da haben wir damals in Panama, ist uns das begegnet. Es war dann gerade ein großer Renner. Also wir haben das nicht verkauft. Wir haben es Gott sei Dank durchgelesen zuerst. Wir haben es dann nicht verkauft, weil es ist natürlich eine ganz andere Linie. Guten Morgen, Heiliger Geist, als wären wir von der gleichen Sorte. Als würden wir nebeneinander sitzen und in Augenhöhe. Und so möchten auch viele Gott behandeln. Jesus ist immer noch Herr. Und Gott ist der allmächtige Gott. Gott ist im Himmel und wir sind hier auf Erden. Das müssen wir immer wieder bewusst sein. Und darum ist auch für uns noch die Gottesfurcht immer noch eine Realität. Obwohl wir Freunde sind, haben wir ihn sehr, sehr hoch zu achten. Es ist eine herrliche Freundschaft. Die Freundschaft mit einem, der Herr ist. Wenn wir jetzt denken, wie früher die Großgrundbesitzer oder die Fürsten, die Könige, die es da noch gibt oder gab damals auch hier in Deutschland, ein wirklicher Freund von einem hochgestellten Person zu sein, war sicher ein großes Vorrecht ein Stück weit und das wurde auch geschätzt. Also es ist eine herrliche Freundschaft, aber auch eine freundliche Herrschaft. Jesus ist ein freundlicher Herr. Aber er ist Herr. Und darum sehen wir, das letzte Wort ist eigentlich das zentrale ein Stück weit. Das war auch das Wort, das mir zu meiner Taufe gegeben worden ist, bald 50 Jahre her. Jetzt im Vers 16, gehen wir noch zu dem, wenn man schaut, der auch kommt. Nein, fehlt noch eine, vielleicht noch ein bisschen mehr zu den Früchten, was heißt Frucht bringen? Nachher kommen wir noch zu dem letzten Vers da. Ich habe hier eine kleine Zusammenstellung gemacht, was die Bibel sagt. Es ist nicht vollständig, die ganze Bibel ist ja voll, das ganze Neue Testament, die ganze Briefe sind ja Belehrungen, was es bedeutet, Gott nachzufolgen. Aber vielleicht einfach einige Sachen. Frucht bringen für Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was bedeutet das? Neues Leben durch den Heiligen Geist gewirkt. Und das ist durch den Geist Gottes, der seine Frucht in uns offenbaren will. Und wir kennen dieses Wort, Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese neun Früchte, wie diese Traube, die hat zwar mehr als neun, aber es ist eine, die Frucht, es steht nicht die Früchte des Heiligen Geistes, sondern die Frucht des Heiligen Geistes besteht aus all diesen Dingen. Nicht die einen, die haben Freude, die anderen haben Liebe, die anderen haben Selbstbeherrschung, sondern es sind Früchte, die Gott in uns allen wirken will durch den Heiligen Geist. Und in uns gelegt hat, die Grund, der Same ist da. Die Frage ist, ob sie gewachsen ist in unserem Leben. Das führt letztlich dann, dieses Leben Christi in uns und durch uns sollte zur Abkehr von weltlichem Leben und Treiben führen. Römer 6, 20 bis 23 sagt das Folgende. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch heute schämt? Jedes Leben bringt seine Früchte. Jedes Wort, das wir reden, ist ein Stück weit Offenbarung, was in unserem Herzen ist. Was der Mensch sät, wird er ernten. Das sind Wahrheiten, die auch von der Natur her gegeben sind. Welche Frucht hattet ihr damals, wo wir frei gegenüber der Gerechtigkeit unseren eigenen Weg gegangen sind? Es sind Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ich habe manche Dinge, wo ich Jesus kennengelernt habe, sagen muss, der Herr, wie ist möglich, vergib mir. Habe auch Menschen um Vergebung bitten müssen. Hat es mir aber erst aufgegangen, nachdem Christus in mein Leben gekommen ist. Hat der Herr angefangen zu beschneiden, zum Reinigen. Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei seid, frei und von Gott und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung und als Ende das ewige Leben. Heiligung und das Ende das ewige Leben. Heiligung ist Absonderung, Abkehr, ist ganz klare Trennung vom sündigen Leben dieser Welt. Und wir wissen, dass das gar nicht so einfach ist. Wir haben es noch den alten Menschen, den wir mit uns tragen. Wir leben in einer Welt, die völlig entgegen den göttlichen Prinzipien läuft. Wir sind manchmal mehr als wir denken, schon Kinder unserer Zeit. Ich merke immer wieder, ich denke, das sind so viele Dinge, die uns geprägt haben, die uns manchmal schwer machen, zum Beispiel Gottes Wort ernst zu nehmen. Aber es ist ein Prozess, den Gott leiten möchte. Das ist Frucht vom Heiligen Geist, von diesem Lebenssaft, der von Jesus Christus kommt in unser Leben. Und dann als dritter Punkt, den Prozess der Erneuerung verbleiben. In Epheser 5, 8 bis 9 heißt, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wieder Früchte, die Gott in uns wirken möchte. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit in unserem alltäglichen Leben. Nicht hier in der Gemeinde. Hier ist gut, mit allen zurechtzukommen. Alle lieb zu haben, aber in der Welt, wo wir stehen, in der Arbeit vielleicht, im Alltag, in der Familie, möchte das zum Zug kommen. Möchte Gott in uns diese Früchte wirken, aber das ist auch nicht ein Automatismus. Es geht nicht einfach von selbst. Wir sind jetzt bei Jesus und jetzt automatisch geht alles von selbst. Dann hätten wir keine Ermahnungen mehr im Wort Gottes. Es ist auch ein bewusstes mit Gott arbeiten, auch an unserem Leben und an unserem Charakter, an unserem Ausdruck, wie wir dem Herrn nachfolgen. Ein weiteres Bereich vielleicht, ein Bereich von Frucht, die Gott wirken möchte, ist das Dienen durch gute Werke. Wir wissen, dass wir nicht durch gute Werke gerettet sind. Das gerade im Epheser, das haben wir im katholischen Bereich von Lateinamerika immer wieder sehr betont, durch Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, nicht aus Werken, ganz klar. Aber über der folgende Vers, der 10. Vers im Kapitel 2 von Epheser ist dann, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es ist nicht so, dass wir keine guten Werke tun sollten, dass unser Leben sollte von dem geprägt sein. Jesus war geprägt, er wandelte im Land herum und tat gute Werke. Das war sein Nachruf ein Stück weit, die Zusammenfassung seines Lebens und befreite die so viele von den bösen Mächten besessen waren. Wir dürfen ganz bewusst auch gute Werke tun. Das möchte der Herr durch uns tun. In einer Welt, wo so vieles schief läuft. Und dann letztlich die Jesus-Nachfolge und auch die Arbeit der Jüngerschaft, Jünger zu machen, Zeugnis zu geben und dadurch Menschen zu ihm hin bewegen. Das ist auch ein großes Vorrecht. Viele sehen das vielleicht gerade in Gemeinden, wo das evangelistische Element sehr, sehr stark vertreten ist, sieht man das fast als Hauptfrucht, dass andere zum Glauben kommen. Bis hin, dass man alle möglichen Taktiken anwendet, damit eben Menschen zu unserer Gemeinde kommen oder so. Aber letztlich muss es auch wieder Frucht sein von göttlichen Wirken. Aber es ist sicher so. Gott möchte, dass alles, was in uns, was er in uns gelegt hat, anderen hilft, den Weg zum Glauben zu finden, nicht sie abhält davon. In Apostelgeschichte 1,8 sagt Jesus noch zum Abschied vor seiner, bevor er zum Himmel aufgefahren ist, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Und in Markus haben wir ja das Predigt, das Evangelium aller Kreatur. Und nach dem Matthäus-Evangelium ist mehr der Schwerpunkt auf machet Jünger, geht hin und machet Jünger zu alle Völker. Das sollte letztlich Frucht sein, wo Leben, göttliches Leben da ist, da kommen Menschen noch zum Glauben, auch hier, auch vielleicht nicht mehr so wie vor 30, 40 Jahren. Viele von uns sind wir Früchte einer Erweckungsbewegung, einer Gnadenzeit. Gerade die 70er, 80er Jahre sind noch viele Menschen zum Glauben gekommen, auch in der Schweiz, sind gerade unter jungen Leuten auch. Es war eine besondere Gnadenzeit. Aber alle, die wir zum Glauben gekommen sind, wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass irgendjemand war, da mit dran an zu arbeiten. Zum Beispiel, wir haben herausgefunden, dass Nachbarn für unsere Familie gebetet haben. Wir waren sehr ablehnend allem gegenüber, was über die allgemeine Kirche ging, die protestantische. Alles andere war für uns Sekte und Stündler und weiß ich was. Und die Leute haben für uns gebetet, haben wir hinterher erfahren. Und haben uns Zeugnis gegeben. Da und dort, wenn man zurückschaut, wie viele Stationen waren im Leben, wo Gott irgendjemand gebraucht hat, um mir ein Stück weiterzuhelfen, zum Glauben hin. Und ich denke, da hat jeder von uns seine Geschichte und wir dürfen auch Teil sein von der Geschichte von anderen Menschen. Das ist der große Segen auch, dass uns Gott hineingenommen hat in sein mächtiges Wirken. Dass wir einerseits Pflanzung Gottes sind, Weinberg Gottes, wo er wirkt. Andererseits dürfen wir Mitarbeiter Gottes sein in seinem Weinberg und in seiner Arbeit. Und jetzt noch zum letzten Vers. Ich muss wieder schauen, dass der Richtige kommt. Jawohl. Dieser letzte Vers, den wir noch nicht gelesen hatten und so entscheidend ist. Und ich sehe hier auch wieder die Herrschaft Christi. Er sagt nicht, mal schauen, was ihr tun wollt. Und er hat sie nicht eingeladen zu einem Ferientrip, sondern er hat sie hineingesandt in eine Welt, die sehr kompliziert auch schon damals war. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Darum habe ich diesen Titel am Anfang erwählt zum Fruchtbringen. Alles fängt mit ihm an. Auch unsere Geschichte mit Gott, von unserem Glauben, ist nicht so sehr, dass ich habe jetzt halt dem Herrn Jesus geglaubt oder ich habe mich bekehrt. Ich habe oft solche Zeugnisse gehört, gerade in Lateinamerika. Schaut, ich und ich und ich. Aber alles fängt letztlich an, er hat mich erlöst. Er ist gekommen und hat uns geliebt und hat sich für uns hingegeben. Und in diesem Wirken Jesu, das hier kurz noch vor seiner Kreuzigung, hat er sein Leben gegeben und dadurch Menschen erwählt. Auch diese Jünger. Die Jünger hat er ganz konkret mit Namen berufen. Aber auch jeder von uns, wenn wir in seinem Volk, zu seinem Volk gehören, ist eine Berufung, die da ist. Eine Erwählung, eine gnädige Erwählung. Und nicht nur, damit wir der Hölle entkommen oder unser Leben ein bisschen besser wird. Wir haben heute wo ja so menschzentriert gelebt und gedacht wird, ist auch oft das, ja, der Herr Jesus ist gekommen, um unser Leben zu verbessern. Dass ich mich ein bisschen besser fühle oder dass ich mich befreit werde von einem und anderem und alles Gute rauskommt. Aber letztlich hat er uns erwählt zu etwas, zu einer Aufgabe, zu einem Auftrag, den er gekommen ist zu tun. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Nochmals haben wir hier das Gebet. Das ist eine große Möglichkeit, die der Herr Jesus uns auch geboten hat zu brauchen. Hier sehe ich Jesus ein Stück weit wirklich wie dieser Kommandant eines Schiffes, der seine Matrosen sammelt und auswählt, sagt, ich habe euch erwählt. Aber nicht für eine Ferienfahrt, wie ich gesagt habe, dass wir uns irgendwo sonnen können, sondern dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das ist eine ganz wichtige Priorität im Leben jedes Christen. Und wir dürfen das nicht vergessen. Darum dürfen wir uns nicht ablenken lassen, auch von all diesen Truben und Winden und Stürmen, die da auf uns zukommen. Vieles ist nicht einfach. Jesus hat sie auch nicht in eine, heile Welt damals geschickt. Das Interessante ist, dass nach diesem Text ist das Wort, das sich meistens wiederholt, ist Hast. Oben war es Liebe. Die Gemeinschaft der Liebe, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Und die Freundschaft. Ich lese nur ganz kurz noch, in was hinein Jesus diese Jünger geschickt hat. Sie zubereitet darin, fast die letzte Unterweisungen. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort argwöhnisch, also in Klammer, Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure ebenso Acht haben. Aber das alles werden sie tun, euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde, nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Jesus wusste sehr wohl, was er da gesagt hat, weil ihm hat selber Hass ein paar Stunden später das Leben gekostet. Sein Wandel, sein heiliger Wandel, seine Worte, seine Mission in dieser Welt hat ihm das Leben gekostet. Oder letztlich unsere Sünde hat ihm das Leben gekostet. Die Welt hat ihn gehasst als solche, vor allem die religiöse Welt, und wir müssen das manchmal auch ertragen. Und viele Menschen, die heute um Jesu Wille ihren Weg gehen, sind verfolgt, haben große Nöte, wir sind ja vielleicht informiert. Es ist auch wichtig, dass wir hier in unserer wohlständigen und ruhigen Welt, die noch so ist, uns immer wieder erkundigen, wie geht es anderen. Das bewegt mich persönlich sehr, sehr, wenn wir Berichte lesen von den verfolgten Christen. Wir sind da in Verbindung mit der Karmelmission, die sehr viel mit Missionen unter Muslimen zu tun hat. Und trotzdem, Gott ist am Werk. Mitten in dem Hass dieser Welt überwindet die Liebe Jesu. Und alles fängt an mit einem Auftrag. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Dass Menschen doch irgendwie durch unser Zeugnis zum Gott hin bewegt werden. Und dass eure Frucht bleibt, nicht nur oberflächliche Frucht. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Wenn wir fruchtbar sein dürfen für den Herrn und zur Ehre des Herrn, dann will er auch unser Gebet, unsere Bitte wahrnehmen. Ich weiß nicht, was denkt ihr, geht auch heute uns noch an, da dieses Wort? Dass der Herr uns erwählt, sind wir uns bewusst. Wir sind in der Gemeinde Gottes, weil Gott das so wollte. Wir sind aber nicht nur von etwas errettet, sondern für etwas. Er hat uns dazu bestimmt und er befiehlt, dass er hingeht und Frucht bringt. Ist das heute noch aktuell oder ist das schon vorbei? Der Herr möge uns schenken, dass uns das bewegt, dass wir uns fragen, ob so viel Gewächs da an unserer Ranke gewachsen ist, dass bald keine Frucht mehr gibt, oder ob wir uns auch beschneiden lassen. Ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil, dass der Vater, der Weingärtner, beschneidet die Rebe. Ich denke, das sind seine Erziehungsmethoden und seine Erziehungswege, die er uns führt, manchmal schwierige Sachen. Wirklich, oder uns auch einiges manchmal wegnimmt, manchmal die Gesundheit. Oder dass uns aufzeigt, dass vielleicht vieles, was wir machen, Zeitverschwendung ist, Geldverschwendung. Ich habe das, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, habe ich gesehen, dass vieles gar nicht nötig ist. Habe ich einfach dann weggelassen an Hobby und an Zeitverbrauch, damit das andere, was Priorität hat, zum Zug kommen kann. Und es ist immer wieder ein Kampf. Möchte der Herr uns schenken, dass dieser Kampf gewonnen wird, dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen und Frucht bringen, ganz bewusst. Sie wächst nicht einfach so, sie wächst, wo gutes Land ist, wo gute Pflege ist, aber wir müssen unseren Teil dazu beitragen und sagen, Herr, hier bin ich, mein König. Wie ist es? Ja, wie fängt das an? König. Können wir gerade noch singen, stimmt das? Kann man das so spontan einfach ein Lied wünschen? Okay, lasst uns aber noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du gekommen bist. Du bist der wahre Weinstock, der fruchtbare. Und du hast alles gemacht und der Vater hat alles gemacht, was er konnte, um uns fruchtbar zu machen, um uns Möglichkeit zu geben, in seinem Acker auch zu wirken oder in seinem Weinberg teil zu sein. Herr Jesus, ich danke dir auch für die Frucht, die du gegeben hast, im Allgäu in den letzten 40, 50 Jahren. Das ist auch wirklich ein großes Geschenk. Es ist Gottes gnädiges Wirken, deine Erwählung, dein Wirken für viele treue Geschwister, die wirklich fruchtbar auch dein Evangelium verkündet haben und es auch leben. Danke auch für die Gemeinde hier. Segne du jedes Einzelne und hilf uns allen, Tag für Tag zu deiner Verfügung zu stehen, Herr. Ich lobe und preise dich. Amen. Oder ist das nicht einfach so?
Nee, das ist gut, das ist gut. Ja. Wir sind da flexibel.
Ja, okay.
Wir sind auch so flexibel, ich würde es so gerne so machen.